Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, schön wieder bei euch zu sein. Herzliche Grüße von meinem Vater. Soll ich bestellen, er und seine liebe Frau hatten gestern eine große Feier, und zwar die eiserne Hochzeit wurde gefeiert. 65 Jahre sind sie nun verheiratet. Genau war der Tag der 9.8.1958. Mancher von uns hat damals schon gelebt, da waren wir jung und knackig. Mancher war noch nicht da, aber ihr seht also, sie sind beide wohlauf, ihrem Alter angemessen, mit 90, das Rollatorenrennen ist jeden Tag am Start. Und sie haben aber in Kreise der Familien ihrer Lieben dieses Fest begangen. Der Bundespräsident, der gratuliert dann ja persönlich, also per Brief. Und das war eine schöne Sache. Wir haben uns an die vielen, vielen Jahrzehnte erinnert. Und sie sind also noch relativ wohlauf, aber lassen herzlich grüßen. Das soll ich in jedem Fall sagen. Und wir grüßen, selbstverständlich grüßen wir zurück, das mache ich natürlich. Sehr schön, vielen Dank, das machen wir. Und von daher ist das einfach ein schönes Miteinander und grüßen hin und her. Wir haben eben die Lesung gehört und in dieser Lesung ist ein Wort, was immer wieder vorkommt, und zwar das Wort sehen. Also ich sah dich, sagt ja Jesus, und du wirst sehen. Und das Sehen ist eine wichtige Eigenschaft. Und ihr wisst ja, wie die Jahreslosung in diesem Jahr heißt, 2023. Das Jahr ist ja nun schon gut die Hälfte vorbei. Die Zeit rast. Und die Jahreslosung heißt ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Und darüber würde ich gern einige Gedanken äußern. Dieser heutige Sonntag ist ja der Israel-Sonntag, Peter hat es erwähnt. Und es ist ja so, dass Gottes Wege sind ja oftmals so, wie wir sie eigentlich gar nicht verstehen. Und wir planen die Dinge so und wüssten, wie es geht, aber dann kommt es anders. Ich sage immer, wenn du meinst, dass du die Wege so planen kannst und Gott sozusagen damit erklärst, wie es zu machen ist, dann wird es in jedem Fall anders. Lass dieses planen. Du weißt es nicht besser. Und es ist interessant, auch in dieser Geschichte, in dem Kontext dieser Geschichte, diese Aussage, denn diese Aussage hat eine Frau getätigt. Und es ist der erste Mensch, den ein Engel anspricht mit Namen. Und diese Geschichte steht am Anfang der Bibel, relativ am Anfang der Bibel. Und es ist, ihr kennt die Dame, die Frau, die es war, es ist die Frau Hagar. Und Hagar war eine Sklavin. Und Hagar war in schwierigen Situationen. Und Hagar flieht in die Wüste und Hagar will sterben. Und in dem Moment kommt der Engel des Herrn, heißt es hier, und spricht sie an und spricht ihren Namen, Hagar. Gott kennt unseren Namen. Und Hagar war nicht vom Volk Israel, weil das gab es damals noch gar nicht. Und wir wissen, welches Kind Hagar zur Welt bringt. Hier ist es aber so, in dieser Geschichte verheißt Gott ihr einen Sohn und sagt ihm auch, wie er heißen soll, nämlich Ismael. Ismael. Und es ist so interessant, wie wir im Alten Testament eine Geschichte finden, wo Gott einer Frau ein Kind verheißt und ihr sagt, nenne ihn Ismael. An was erinnert uns das? Dass Gott auch im Neuen Testament einer Frau verheißt, dass sie einen Sohn bekommt. Wir haben es gerade gesungen, der Mariensohn. Und wie soll sie ihn nennen? Jesus. Und wir merken auf einmal eine Parallelität in diesem Geschehen. Ganz am Anfang des Alten Testaments spricht Gott eine Frau aus, mit Namen spricht er sie an und sagt ihr, du wirst ein Kind bekommen, nenne ihn Ismael. Und im Neuen Testament, die Geschichte, die hören wir jedes Jahr und bald ist es soweit, muss ja wieder ein Tannenbaum rein, ne? Und dann feiern wir wieder Weihnachten und dann hören wir wieder die Geschichte. Und in dieser Geschichte im Alten Testament aber offenbart uns diese Frau, Hagar, eine ägyptische Sklavin, wie Gott ist. Und sie gibt Gott einen Namen. Und dieser Name heißt El-Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht uns. Und das kommt gleich am Anfang der Bibel. Die Bibel hat viele Seiten und sie ist ziemlich dick, aber das ist hier vorne, gleich hier vorne kann man diese Geschichte nachlesen. Und da ist sozusagen noch, ich sag mal, die Zeit recht frisch. 1. Mose 16 ist das. Da ist noch nicht viel passiert. Das sind ein paar Kapitel. Wir wissen, wie diese ganzen Geschichten weitergehen. Und wir sehen durch die Bibel hindurch, dass Gott immer wieder Menschen anschaut. Und dass Gott Menschen Worte gibt des Trostes, der Ermutigung, der Ausrichtung, der Ermahnung. Und die Hagar erlebt, dass Gott sie rettet. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und er beauftragt Hagar und sagt, Hagar, geh zurück. Ich will mit dir sein. Und was dann daraus entsteht bis heute, in dem leben wir jetzt. Und das ist interessant, dass es ist einfach so dieser Blick Gottes uns über die Jahrtausende begleitet. Auch über dein Leben. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du schon jetzt unterwegs bist. All die Jahre schaut Gott und blickt und sieht und kennt dich und führt dich und lenkt dich und hilft dir wieder auf und gibt dir eine Richtung und er ist bei uns. Was sieht Gott eigentlich, wenn er uns anschaut? Nun, es gibt eine Geschichte, die ist auch im Alten Testament zu finden. Da lernt ein Mann Gottes, auf was Gott denn blickt. Auf was blickt er denn? Sind es sozusagen meine Muskeln? Ne? Ist es, was ist es? Und ihr kennt die Geschichte, wo der Samuel den König sich aussuchen soll und dann kommt er zum Haus Isai und da sind eine Menge Männer. So. Und dann stellt er die alle hin und die sehen alle gut aus wahrscheinlich, sind kräftig und erprobt. Und alle fallen durch. Nein, 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 nein. Und Samuel denkt, Mensch, und dann fragt er ja den Vater, hast du noch jemanden? Ja, da ist noch jemand bei den Schafen. Na, hol mal her. Und wer kommt dann da rein? David, genau. David kommt da rein. Und man nimmt an, dass David ein Teenager war zu der Zeit. So, und die unterschätzen wir ja meistens auch so. Wir sagen, na ja, komm, werd mal groß, ne? Und dann sagt plötzlich Gott, das ist es. Er ist es. Er wird König werden. Und dann sagt der Samuel, 1. Samuel 16, Vers 7, ich glaube, ihr könnt es hier oben sehen, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wo schaut Gott hin? Und wir merken, Gott will unser Herz. Es geht um unser Herz, schon im Alten Testament. Und das bedeutet Beziehung. Wenn wir jemand unser Herz schenken, kennt ihr den Begriff? Ich verschenke dir mein Herz, dann ist das was ganz Enges, was ganz Dichtes. Und hier merken wir, Gott schaut nicht auf das Äußere, weil wir wissen, dass das Äußere vergeht. Ich nehme mal an, dass die meisten von euch heute in den Spiegel geguckt haben. So. Und auf dem Weg hierher dachte ich, oh, ich glaube, ich habe vergessen, mir die Haare zu kämmen. Fiel mir gerade ein. Ich habe auch ins Spiegel geguckt, aber irgendwo dachte ich, oh, okay, ja gut, ich habe ein paar Locken, aber die fallen auch immer weiter aus. Kennt ihr das auch? Und dann gibt's so Schönheitstricks. So. Und ich will da gar nicht jetzt in die Make-up-Industrie einsteigen, aber man versucht schon ordentlich auszusehen. Ne? Wir sehen, was vor Augen ist, wir. Aber wo schaut Gott? Ins Herz. Und er wünscht sich schöne Herzen. Was sieht er denn, wenn wir mal in diese Herzdiagnose gehen und mancher nimmt Herztabletten, nehme ich an. Also mein Dad, ich sage immer, je älter man wird, umso länger wird die Medikamentenliste. Ne? Und wir versuchen das Herz, unsere Lebenspumpe, ist klar, am Laufen zu halten. Das klappert manchmal ein bisschen so und dann weiß man dann wieder, was man zu tun hat und dann schnauft man und gut, und irgendwann steht es auch still. So, wissen wir. Haben wir auch gerade gesungen. Ne? Und wie lautet die Herzdiagnose von dem, was Gott sieht? Und da sind wir bei Jeremia 17, Vers 9. Da heißt es, es ist das Herz, wie ist es? Ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Wisst ihr, wie alt diese Diagnose ist? 3000 Jahre alt. Und es ist heute noch wahr. Wir fühlen uns ertappt, oder? Wisst ihr, was Trotz ist? Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Das kann man ja in der Erziehung dann. Also die armen Kinder müssen immer als Beispiel herhalten. Ne? Aber Trotz, das ist schon, also vor 14 Tagen fuhr ich hier auf der B75 lang, nicht diese Richtung, sondern dann darüber, Richtung Neunlander Straße. Und da habe ich jemand vor der Sünde bewahrt. Und da fährst du so auf so einen Blitzer zu, Tempo 50. Und du bist bei 80 und dann steht da Tempo 50. Und man könnte ja sagen, was soll das? Ich bin doch jetzt bei Tempo 80 und roll so richtig schön durch. Und ich fuhr so lang und natürlich fängt man an, das Tempo zu verlangsamen und dann wurde ich überholt. Von einem schnittigen Auto und der überholte und fädelte vor mir ein und hatte das Nummernschild HH. Ein Hamburger. Und dann habe ich kurz überlegt, der kennt den Blitzer da vorne nicht, der fährt 80 km/h. Ich nahm Abstand. Und dann dachte ich, mal sehen, ob er reagiert. Und habe ich ihn angeblitzt per Fernlicht. Und er bremste sofort. Kam an dem 50er Blitzer vorbei und bedankte sich auch mit einem kleinen Blinken. Und ich dachte, gut, dass du nicht trotzig warst. Und gedacht hast, was will der hier? Das hat ihm Geld gespart. Nun, es war ein Hamburger, ich habe erst überlegt, Hamburger, aber ich habe gesagt, nein, wir sind gastfreundlich hier. Wisst ihr, der Trotz ist in unserem Herzen drin. Die Diagnose Gottes ist ziemlich einfach hier, Trotz und Verzagtheit. Und es gibt Trotz in uns drinne. Die Bibel nennt das auch Rebellion. Wir merken das. Wenn mir jemand eine Ansage macht, dann machen wir erstmal nö. Und dann gucken wir. Und es gibt so den persönlichen Trotz. Also zum Beispiel die Kernaussagen in der Bibel. Die sind manchmal so gegen den Strich meines Herzens, dass man erstmal denkt, nö. Und man merkt, wie man wieder Trotz so hochkommt. Zum Beispiel der persönliche Trotz. Also wenn zum Beispiel dieser Satz, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig. Ich sag mal, das will man nicht hören. Und dann merkt man, da regt sich was. Nein, ich brauche keine Vergebung. Oder wir brauchen einen Retter. Ich bin gekommen, um zu retten. Dann sagen wir, ich brauche doch keinen Retter. So, was willst du? Und wir merken, wie das schwer eingängig ist. Ich sag mal, wir, die wir das oft gehört haben, wir sagen, ja, genau, wir brauchen das. Aber der Weg zu dieser Erkenntnis ist manchmal ein richtig langer Weg. Und diese Trotzmauer muss durchbrochen werden. Und das will nicht jeder. Nein, ich schaffe das alleine, wird gesagt. Ne? Kennt ihr den Satz? Schaffe ich alleine. Das ist bei den Kleinkindern schon ganz früh drin. Alleine. Und das setzt sich durch. Sogar bis ins hohe Alter. Es ist interessant, wie wir immer wieder reagieren. Da kriegst du gleich Blutdruck. Merkst du das? Ja, trotzig. Oh ja. Egal. Also das legen wir nicht automatisch ab. Der Trotz im Persönlichen. Dann gibt es den religiösen Trotz. Also zum Beispiel der Trotz gegen die Stellung Jesu Christi gibt es. Nein, es gibt viele Wege zu Gott. Es gibt nicht nur einen. Oh. Das ist interessant. Wenn man in die Diskussion kommt, auch mit Leuten aus christlichen Gemeinden, auch Leuten, die sagen, ja, ich lebe als Christ, aber kann man das so eng sehen, dass nur Jesus rettet, Jesus allein? Nein, das ist eine Engführung, religiöser Trotz. Nein, er ist nicht der Weltenrichter. Wir haben das gerade gebetet. Habt ihr das im Glaubensbekenntnis? Zu richten die Lebenden und die Toten. Wer richtet? Das kommt in dem Paragraphen von Jesus Christus vor. Ein Weltenrichter? Nein. Wo kommen wir denn da hin? Und wir merken, oh, da rührt sich was. Dann gibt es den gesellschaftlichen Trotz. Und der heißt, ich bestimme, was gut und was falsch ist. Ich bestimme das, was gut und ist und was falsch ist. Niemand hat das Recht, mich zu korrigieren. Und da sind wir in diesem gesellschaftlichen Trotz, da sind wir mittendrin. Und da könnte man jetzt verschiedene Themen ansprechen. Da geht's gerade in der Sexualethik. In der Geburtenregelung. Mir hat niemand was zu sagen. Und die Bibel schon gar nicht. Es ist interessant, diese Herzensdiagnose des Trotzes können wir runterdeklinieren in die verschiedensten Ebenen auch unseres Lebens. Der Jeremia schreibt das eben auf schon, ihr seht das, und er sagt, ein zweites ist, es ist auch verzagt oft. Wisst ihr, was Verzagtheit ist? Verzagt sein? Sich zurückziehen hinein in die Dunkelheit, in die Einsamkeit, in die Hoffnungslosigkeit, in die Ängstlichkeit. Und dann sind wir verzagt. Und dann sind wir besorgt. Und dann entsteht so ein Strudel. Kennt ihr den Verzagtheitsstrudel? Es geht immer weiter runter. Und wir denken, oh ja, ja nein, nein, alles ist verloren, alles ist schlimm. Und es geht nur noch nach unten und du kommst da nicht mehr raus. Und dein Herz zieht dich nach unten, dieses verzagte Herz. Und dann ist dieser Halbsatz da, wer kann das ergründen? Also wer kommt damit klar, ist ja die Frage. Wer kommt damit klar, mit dem menschlichen Herzen, mit dem unserem Inneren? Ihr seht dieses Auf und Ab. Wer kommt damit klar, ist hier die Frage. Wer kann es ergründen? Wer kann es heilen? Wer kann es verstehen? Wer kann es lesen? Das Schöne ist, die gute Nachricht ist, dass Gott schaut nicht weg. Gott schaut nicht weg, sondern er sieht uns. Und da gibt es eine Geschichte, schaut mal diesen Satz an, der jetzt hier oben erscheint. Aus welcher Geschichte stammt dieser Satz? Könnt ihr den lesen? Aus welcher Geschichte stammt dieser Satz? Ihr kennt euch aus. Wir kennen die Geschichte. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, heißt es. Und wir kennen die Geschichte, ich muss sie nicht weiter erzählen. Hier ist ein Vater, der ausblickt, der wartet, der schaut, der hofft. Und dann sieht er den Sohn und dann heißt es, fängt er an zu rennen. Es ist die Geschichte vom rennenden Vater. Und er läuft ihm entgegen. Und Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, so schaut Gott. So schaut mein Vater im Himmel. Gott wird nicht müde, er lässt nicht nach. Und er wird nicht schwach in seiner Sehnsucht für uns Menschen, obwohl wir wie sind, trotzig und verzagt. Und er sagt, okay, ich verstehe das. Aber ich schaue, ich warte, ich blicke, ich will zu dir, komm. Gottes liebevoller Blick macht uns sehenswert. Das ist interessant. Es gibt Situationen in unserem Leben, da möchten wir nicht gesehen werden. Wir haben einen Fehler begangen, da ist die Scham, da ist eine Geschichte, die darf niemand erfahren. Wir wollen nicht gesehen werden. Schon Adam und Eva, wisst ihr, was sie machen? Sie verstecken sich. Sie wollen nicht gesehen werden, weil etwas zwischen ihnen und Gott steht. Und so ist Schuld. Wir wollen nicht gesehen werden. Wir tauchen ab. Kennt ihr das? Man taucht ab. Das Schöne ist aber, dass Gott uns sieht. Hagar ist abgetaucht. Die war weg. Und sie war in der Nähe des Todes. Und Gott sieht sie. Und spricht ihren Namen. Gott spricht deinen Namen aus. Und sein liebevoller Blick macht dich sehenswert. Und du denkst dir nur, das habe ich nicht verdient. Bin ich so schön? Nein, du bist nicht schön. Ich bin nicht schön. Ich habe mich schick angezogen heute hier, weil ich dachte, oh, ich gehe in die Hontursgemeinde, ziehe ein weißes Hemd an und ein Jackett, natürlich. So. Aber Das ist nicht die Schönheit, über die wir reden, habe ich gerade erklärt. Gottes liebevoller Blick macht dich sehenswert. Gott schaut dich an. Er dreht sich nicht weg. Er hält das aus, das unser Herz verquerlegt. Und er will es heil machen. Wie wird unser Herz gesund? Also welche Tablette brauche ich? Ne? Was brauchen wir? Wie wird unser Herz gesund? Und da kommen wir auf ein Bibelwort, steht in Johannes 1, Vers 16. Da heißt es, von seiner Fülle haben wir genommen. Was nehmen wir? Das ist ein Medikament. Und das brauchen wir einmal im Jahr. Wie oft nimmst du deine Tabletten, deine Herztabletten? Ja, täglich. Genau. Gnade brauchen wir, wie oft? Täglich. Und wisst ihr, was Gnade tut? Gnade macht uns schön. Von innen. Gnade macht uns schön von innen. Es macht unser Herz schön. Wisst ihr, was Gnade bedeutet? Gnade bedeutet, Gott wendet sich uns zu, trotz unseres Trotzes. Und trotzdem, dass wir uns sorgen, bis der Arzt kommt. Und er sagt, komm, ich habe etwas für dich. Ich vergebe dir, du hast es nicht verdient, wir haben es nicht verdient. Du bist nicht schön, ja, aber es macht nichts. Komm, ich mache dich schön, ich beschenke dich. Gott wendet sich uns zu. Und je länger wir als Christen sind, merken wir sind vom Leben Gezeichnete. Das ist so. Wir haben schöne Geschichten, aber wir haben auch schwere Geschichten. Wir haben Wunden erlitten auf dem Weg mit Jesus. Aber manche Wunde ist jetzt eine Narbe geworden. Und die Narben zeugen von der Gnade und der Treue Gottes. Und das ist etwas, was eine Kraft entwickelt, wenn wir diese Geschichte anderen Menschen erzählen. Wir können anderen Menschen Bibelverse erzählen und wir können anderen Menschen Schriften geben und wir können andere Menschen einladen in den Gottesdienst, wie auch immer. Aber wisst ihr, was die größte Kraft hat? Wenn du erzählst von deinen Verletzungen und Wunden, die Gott geheilt hat, und wo du erlebt hast, wie Gnade und Treue Gottes dich durchträgt. Und wenn du von deinen Narben erzählst, also ich habe hier eine Narbe zum Beispiel, Martin, ich sehe dich da gerade sitzen, als wir in der Bekenntnisschule die Steine gesetzt haben, so, und da waren viele von euch dabei, Willi, die sehe ich auch, und die vielen anderen. Und das waren diese rauen Steine, und da weiß ich noch, wie ich an diesen Stein ranging, an die Palette mit Stein, und ich wollte Steine rausnehmen, und mein Arm schrappt ganz leicht an dieser einen Kante lang, und da war so ein kleiner, einfach so ein kleiner Stein, der war auf der glatten Seite gesetzt, der war da einfach festgeklebt, kein an, und ich ratschte mir den Unterarm auf. So, das war richtig schön, klaffte das schön auf. War nur ganz kleine Sache. Ist eine Narbe geworden. Denke ich immer wieder dran. Krass, das war irgendwann in den 80er Jahren, keine Ahnung, wann war das? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch, wie es wehtat und wie ich gemeckert habe. Und dann haben wir da irgendwie Pflaster draufgeklebt und dann ging das Leben weiter. Und jetzt ist eine Narbe geworden, ist eine Geschichte. Narben sind Geschichten. Und wir als Nachfolger Jesu können Geschichten erzählen. Und diese Geschichten haben Kraft und geben anderen Menschen ein Verständnis von dem, wie Gottes Gnade uns durchs Leben hindurchträgt. Und wir wissen, dass es ohne Verletzung nicht abgeht. Aber unsere Wunden werden heil und wir können Geschichten erzählen der Gnade Gottes. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und deswegen nehmen wir von dieser Gnade immer wieder. Wir brauchen sie immer wieder. Und deswegen halten wir hier auch zusammen. Obwohl wir spezielle Menschen sind alle. Und der Trotz in uns immer wieder hochkommt und die Verzagtheit. Und dann wissen wir, nein, wir wollen auf wen blicken? Auf Jesus blicken. Auf Jesus blicken. Auf Jesus blicken. Und dann merken wir, wie auf einmal wir, dann wird unser Herz weich. Und dann merken wir, wie der liebevolle Blick Gottes auf uns ruht. Und dann dürfen wir weitergehen. Wir dürfen weitergehen. Bis wohin? Bis zum Ende. Oder wie lange willst du Christ bleiben? 5 Jahre? 5-Jahres-Vertrag? 10 Jahre? Bis wann? Bis zum Ende, oder? Wir halten doch fest bis zum Ende. Und wann das Ende kommt, das bestimmt der Herr über Leben und Tod. Und das Schöne ist, und da dürfen wir nach vorne blicken, dass wir wissen, wir dürfen einmal ihn sehen in der Ewigkeit. Und das wird ein Fest. Und dann werden unsere Augen geöffnet werden. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Ein letzter Gedanke noch. Blicke, kennt ihr das? Blicke können töten. Genau. Mit unseren Blicken können wir Menschen so anschauen, dass sie merken, du magst mich nicht. Und wir können auch Blicken ausweichen. Und wir können auch freundlich blicken. Kennt ihr das? Ach, der hat aber freundliche Augen. Wenn Gott uns anschaut, steht eine Frage noch im Raum. Erwiderst du den Blick? Das ist die Frage. Erwiderst du den Blick Gottes? Ich habe eben gesagt, Gott sucht uns, wir verstecken uns, Gott blickt uns an. Was machst du? Drehst du dich weg oder erwiderst du den Blick Gottes? Wie erwidern wir den Blick? Indem wir zu ihm sprechen und ihn einladen. Indem wir sagen, ja, danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, Jesus, dass du der Retter und Erlöser bist. Damit erwidern wir den Blick. Das machen wir fest in der Taufe. Ihr habt das schönste Taufbecken in ganz Deutschland. Der Welt meinetwegen auch, Europa. Und wir erwidern den Blick im Abendmahl. Da erwidern wir den Blick. Und deswegen sind das so wichtige Elemente. Und wir erwidern den Blick, indem wir morgens unsere Bibel aufschlagen und mit ihm ins Gespräch kommen. Da erwidern wir den Blick. Und wisst ihr, das ist Lebenselixier. Und das wollen wir immer wieder tun. Und da wollen wir uns immer wieder ermutigen, das zu tun, dass wir Gottes liebevollen Blick erwidern. Und daraus schöpfen wir Kraft. Selbst wenn unser Äußeres verfällt. Und dadurch bekommt ihr als Gemeinde hier in diesem Stadtteil eine Leuchtkraft. Wenn wir das tun, in unserer Umgebung, die Freundlichkeit Gottes Menschen bringen, die nicht freundlich sind an manchen Stellen, die nicht liebevoll sind. Aber wir dürfen aus dieser Quelle tanken und abgeben. Und das wollen wir tun. Und dafür brauchen wir ihn. Und deswegen kommen wir hier zusammen sonntags als Tankstelle, damit wir wieder in die Woche gehen können, mit seiner Kraft, mit seiner Fülle von Gnade. Amen. Lasst uns noch einmal stille werden und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns anschaust. Du kennst unseren Namen. Wir loben und preisen dich, dass wir dich erkennen durften. Das ist ein Geschenk, auch das ist Gnade. Hilf du uns, dass wir in den Wirrnissen dieser Zeit nicht den Blick von dir abwenden und auf die Umstände gucken, sondern dich anschauen, vertrauensvoll, der alles in seinen Händen hält. Die Geschicke dieser Welt, die Geschicke unseres Landes, die Geschicke dieser Stadt und die Geschicke auch dieser Gemeinde. Wir vertrauen dir, dass du uns gute Wege führst und loben und preisen dich für deine Gnade. Amen.